NDR Info. Echo des Tages.
Auch heute steht in dieser Tageszusammenfassung mal wieder die Corona-Pandemie im Mittelpunkt. Bundeskanzlerin Merkel wiederholt ihren Appell zur Vorsicht. In vielen Bundesländern werden die Schutzmaßnahmen noch einmal verschärft. Und in Italien kam es in der vergangenen Nacht zu gewaltsamen Protesten gegen die verhängten Ausgangssperren. Außerdem berichten wir über den Widerstand im Sudan gegen die Annäherung an den langjährigen Erzfeind Israel. In der Nacht endet mal wieder die Sommerzeit und natürlich alles Wichtige vom Sport. Am Mikrofon ist Joachim Hagen. Ich wünsche Ihnen einen guten Abend. Vor 3 Wochen hatte Bundeskanzlerin Merkel noch mit der Befürchtung Schlagzeilen gemacht. Die Zahl der täglichen Corona-Infektionen könnte zu Weihnachten auf 19.200 steigen. Und erntete damit viel Unverständnis. Aber offenbar war diese Befürchtung noch untertrieben, denn heute meldete das Robert-Koch-Institut bereits knapp 15.000 Neuinfektionen. Da sind die 19.200 von vor 3 Wochen nicht mehr weit. Nun äußerte sich Merkel erneut in ihrem wöchentlichen Podcast zur Corona-Pandemie und mahnte, wie auch in der vergangenen Woche, zu großer Vorsicht. Anja Günther berichtet.
Einen solchen Merkel-Podcast gab es noch nie. Die Bundeskanzlerin ist diesmal Moderatorin und Mahnerin in einem. Merkels wöchentlicher Videopodcast dreht sich, wie vor einer Woche, um die Corona-Pandemie.
Ich weiß, eigentlich erwartet man, dass Politiker immer wieder neue Worte finden. Aber für mich gilt das, was ich Ihnen letzte Woche gesagt habe, noch Wort für Wort.
Und weil die Bundeskanzlerin unverändert sehr besorgt ist, weil sie unverändert mahnt, gilt auch ihr Appell vom 17. Oktober unverändert.
Und so folgt jetzt noch einmal der Podcast vom vergangenen Samstag.
Ihre Grundüberzeugung habe sich nicht geändert, sagt Merkel. Es sei ihr heute nur noch dringender damit.
Wir sind nicht machtlos gegen das Virus. Unser Verhalten entscheidet, wie stark und wie schnell es sich ausbreitet. Und das Gebot der Stunde heißt für uns alle, Kontakte reduzieren, viel weniger Menschen treffen.
Auch die Appelle von Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier klingen zunehmend dringlich. Der CDU-Politiker nannte die Corona-Infektionslage dramatisch und warnte zugleich vor einem Herunterfahren der Wirtschaft. Einen neuen flächendeckenden Lockdown dürfe es nicht geben und er halte ihn auch nicht für erforderlich, sagte Altmaier den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Dass Altmaier und Merkel das Wort Lockdown mehr oder weniger direkt überhaupt benutzen, hält die gesundheitspolitische Sprecherin der FDP-Bundestagsfraktion Christine Aschenberg-Dugnus für falsch.
Wir brauchen eine konsistente und eine grundrechtswirksame Strategie. Und die beinhaltet genau zu schauen, wo sind denn die Infektionsausbrüche. Und da sagt uns die Wissenschaft, dass das besonders im privaten Bereich ist, also bei Großhochzeiten, bei familiären Veranstaltungen, aber zum Beispiel Urlaubsreisen. Da geht gar keine Infektion von aus und da muss man eben mehr differenzieren.
Aschenberg-Dugnus erwartet, wie sie der ARD sagte, dass sich Merkel mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder auf eine gemeinsame Strategie verständigt, die Bevölkerung auch verstehen kann. Jan Korte, parlamentarischer Geschäftsführer der linken Bundestagsfraktion, sagte dem ARD-Hauptstadtstudio, die Hinweise der Kanzlerin in ihrem aktuellen Podcast seien grundsätzlich nachvollziehbar. Aber
man kann in dieser Zeit doch nicht ein Land regieren über Podcast und dann trifft man sich hin und wieder mal mit dem Ministerpräsidenten. Ich erwarte, dass das in Zukunft im Bundestag stattfindet, in diesem großen Forum, was alle nachvollziehen können, was Transparenz schafft. Denn das erhöht ja auch die Akzeptanz für die wichtigen Regeln, an die sich nach Möglichkeit alle halten müssen.
Korte steht mit seiner zentralen Forderung nicht allein. Sie ist auch nicht neu. Und sie wird am kommenden Donnerstag umgesetzt. Dann plant Kanzlerin Merkel im Bundestag eine Regierungserklärung zur Corona-Pandemie mit anschließender Aussprache.
Anja Günther berichtete aus Berlin. In einigen Regionen Deutschlands wurden die Corona-Schutzmaßnahmen noch einmal verschärft. In Schleswig-Holstein zum Beispiel gilt ab heute auch eine Maskenpflicht auf den Wochenmärkten. Und im Erzbistum Paderborn darf in Gottesdiensten nur noch jeder zweite Platz besetzt werden. In Berlin gilt ab heute eine Maskenpflicht auch in bestimmten Einkaufsstraßen. Und ob die eingehalten wird, wird auch von der Polizei kontrolliert.
Guten Tag. Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass ab heute auch auf der Karl-Marx-Straße die Maskenpflicht gilt. Also würde ich Sie darum bitten, eine Maske aufzusetzen, wenn Sie eine dabei haben.
So klingt es dieses Wochenende in Berlin, wenn Polizeibeamte auf die neuen Corona-Regeln hinweisen. Auf 10 Berliner Straßen gilt jetzt auch im Freien, das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes ist Pflicht. Darunter sind besonders belebte Einkaufsmeilen wie der Kurfürstendamm und die Friedrichstraße. Aber auch auf Wochenmärkten und in Shopping-Malls gilt die neue Regel. Die Passanten reagieren mehrheitlich gelassen auf die Ansprache der Polizisten und ziehen sich die Maske, die bei vielen sowieso schon unterm Kinn klemmt, schnell hoch über Mund und Nase. Viele wussten noch nichts von den neuen Regeln.
Nee, keine Ahnung. Ist das so? Es hat sich aber, wie man sieht, noch nicht so rumgesprochen.
Nee, wusste ich nicht. Seit wann?
Seit heute.
Ach so. Oh, ja, aber finde ich gut. Bin ich voll für.
Sie haben ja Rechte. Das wusste ich. Ich habe das gelesen. Man muss einfach wissen.
Also ich glaube, man müsste es vielleicht noch ein bisschen öffentlicher oder mehr verbreiten. Man weiß jetzt ja generell nicht so richtig, was jetzt erlaubt ist und was nicht.
Unterstützt wird die Berliner Polizei an diesem Wochenende von 500 Bundespolizisten. Insgesamt sind so über 1000 Beamte im Einsatz. Ob es bei Ermahnungen bleibt oder ob ein Bußgeld ausgesprochen wird, das hängt von der jeweiligen Situation ab. Heidi Vogt von der Pressestelle der Berliner Polizei sagt aber, der Auftrag ist klar, es soll konsequent durchgegriffen werden.
Für uns ist es in Ordnung, wenn wir jemanden darauf hinweisen und dem sofort nachgekommen wird. Wir werden jetzt aber nicht mit eventuellen Corona-Leugnern oder Menschen, die der Meinung sind, da bessere Ideen zu haben, lange Diskussionen führen. Schon alleine, weil es eben natürlich auch um den Infektionsschutz unserer Kolleginnen und Kollegen geht, die sich eben bei diesen Kontrollen natürlich auch immer einer gewissen Gefahr aussetzen. Und deswegen wird es keine langen Diskussionen und Gespräche geben.
Bis in die späten Abendstunden sind die Beamten dieses Wochenende in Berlin unterwegs. Denn neben den Einkaufsstraßen sollen, wenn es Nacht wird, auch die Grünanlagen und die Ausgehviertel in den Stadtteilen Friedrichshain-Kreuzberg und Neukölln verstärkt kontrolliert werden. Dort gilt, bis auf wenige gerichtlich erstrittene Ausnahmen, immer noch die Sperrstunde und generell das Verkaufsverbot von Alkohol ab 23 Uhr.
Erweiterte Maskenpflicht in Berlin. Helena Dähler berichtete, wie die eingehalten wird. In Italien liegt die Zahl der täglichen Corona-Neuinfektionen noch höher als bei uns. Deswegen wurden in einigen Regionen des Landes eine nächtliche Ausgangssperre verhängt. Aber nicht alle sind damit einverstanden. In Neapel kam es in der vergangenen Nacht zu Protesten und Krawallen. Elisabeth Pongratz über die Reaktionen.
Nach den nächtlichen Ausschreitungen in Neapel ist in Italien eine Diskussion darüber entbrannt, wer für die Krawalle verantwortlich war. Handelte es sich tatsächlich um vorbereitete Angriffe, wie es Innenministerin Luciana Lamorgese formuliert? Der städtische Guerillakrieg und die Angriffe auf die Polizei, so meint sie, hätten nichts mit den Formen der bürgerlichen Meinungsverschiedenheit und der berechtigten Sorgen von Unternehmern und Arbeitnehmern zu tun, angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Lage. Bei den Protesten waren zwei Demonstranten festgenommen worden. Hunderte Menschen waren vor den Sitz der Regionalregierung von Kampanien gezogen, hatten Feuerwerkskörper gezündet und Müllcontainer in Brand gesetzt. Die Polizei verwendete Tränengas. Zuvor hatte Regionalpräsident Vincenzo Di Luca immer wieder betont, wie ernst die Lage sei. Vehement hatte er gestern einen regionalen Lockdown eingefordert. Ich glaube, dass wir alles schließen müssen, außer den Aktivitäten der Industrie, der Landwirtschaft, des Baugewerbes, der Verteilung der Nahrungsmittel. Also all die Dinge, die wir schon im März wussten, im Februar, im April. Alles schließen, mit Ausnahme der wichtigen Aufgaben. Seit Tagen steigen die neuen Infektionen in Kampanien rasant an. Knapp 15% der Corona-Tests sind positiv. Die gesundheitliche Versorgung ist bei weitem nicht so gut wie im Norden. Die Intensivbetten könnten knapp werden. Deshalb werden die Maßnahmen sukzessive verschärft, zuletzt mit der nächtlichen Ausgangssperre ab 23 Uhr. Auch andere Regionen, wie etwa die Lombardei, in der nach wie vor die meisten Corona-Patienten sind, haben Ausgangssperren verhängt. In der Hauptstadt Rom sind beliebte Plätze wie der Campo dei Fiori ab 21 Uhr gesperrt. Das Ziel der italienischen Regierung ist es, einen allgemeinen Lockdown zu verhindern, so wie im Frühjahr. In einer Videobotschaft an die Vereinigung des Handwerks und die kleinen und mittleren Unternehmen macht Ministerpräsident Giuseppe Conte nochmals klar, wie dringend auch die Wirtschaft geschützt werden müsse.
I mesi passati hanno costituito senza dubbio
Die vergangenen Monate waren eine schwierige Prüfung für die Gemeinschaft und die Wirtschaft. Wegen der Geschwindigkeit der Ansteckung, selbst in diesen Tagen und den kommenden Wochen, die sehr komplex sein werden, können wir unsere Wachsamkeit nicht verringern. Denn wenn wir nicht die Gesundheit der Bürger schützen, schützen wir auch nicht die Wirtschaft.
Se non proteggeremo la salute dei cittadini, non potremo proteggere neppure la salute della nostra economia.
Unterdessen berät die Regierung schärfere Maßnahmen. Italienischen Medien zufolge könnte die Sperrstunde von Restaurants vorverlegt werden auf 21 Uhr. Auch sollen möglicherweise alle Fitnessstudios und Schwimmbäder geschlossen werden. Die neuen Infektionen sind im Vergleich zum Vortag, also in den letzten 24 Stunden, nur leicht angestiegen auf rund 19.600.
Elisabeth Pongratz berichtete aus Rom. Vorgestern hat die dritte Runde der Tarifverhandlungen für den öffentlichen Dienst in Potsdam begonnen. Es habe zwar erste Annäherungen gegeben, hieß es aus Teilnehmerkreisen, aber ob es heute Nacht noch eine Einigung gibt, das stehe in den Sternen. Johannes Frevel berichtet.
Zunächst verhandelte am Vormittag eine achtköpfige Spitzengruppe der Tarifparteien über Lösungsvorschläge zu Tarifdetails. Die hatten Experten der Verhandlungskommission in der Nacht erarbeitet. Bundesinnenminister Horst Seehofer zeigte sich am Rande der Verhandlungen optimistisch. Er sieht die Tarifrunde auf der Zielgeraden und rechnet mit einer Einigung an diesem Wochenende.
Ich hoffe es. Wir sind gut vorangekommen, aber abgeschlossen ist erst dann, wenn alles verständigt ist. Wir können es schaffen und wir sollten alles dran setzen, dass wir es schaffen. Und zwar an diesem Wochenende.
Gewerkschaften und öffentliche Arbeitgeber lagen zum Auftakt der dritten Tarifrunde am Donnerstag zunächst weit auseinander. Das ursprüngliche Arbeitgeberangebot sollte den 2,3 Millionen Angestellten bis 2023 einen Einkommenszuwachs von 4,8 Milliarden Euro bescheren. Verdi und Beamtenbund fordern hingegen 6 Milliarden Euro plus bis Ende nächsten Jahres.
Nach Amerika. Die zweite Präsidentschaftsdebatte ist vorbei und noch immer wird darüber diskutiert, wer diesmal besser abgeschnitten hat, Amtsinhaber Donald Trump oder sein Herausforderer Joe Biden. Doch für viele Wähler in den Vereinigten Staaten kam diese Präsidentschaftsdebatte zu spät. Sie haben schon gewählt. In eigenen Wahllokalen, in denen eine Abstimmung schon jetzt möglich ist. Und es sind offenbar so viele wie selten zuvor.
Sie wollen ihre Stimmen so früh wie möglich abgeben. Und dafür stürmen die amerikanischen Wählerinnen und Wähler an die Urnen. Im wuchtigen Bezirksgebäude der Stadt Fairfax im Bundesstaat Virginia läuft das sogenannte Early Voting bereits seit über einem Monat. Und der Andrang im fensterlosen Wahllokal reißt nicht ab. Allein in diesem Landkreis wählen täglich rund 10.000 Menschen ihren nächsten Präsidenten, obwohl das Rennen noch läuft. Dafür nehmen sie mancherorts stundenlange Wartezeiten in Kauf und stehen Schlange.
This is the first time I've seen a long line like this, but it's great. It's encouraging to see that people are out rocking the vote.
Die 38-jährige Marsha aus Texas hat so eine lange Schlange noch nie gesehen. Sie findet es ermutigend, wie die Leute diese Wahl rocken und wie sie das tun. Führende Wahlexperten sprechen von einer Rekordbeteiligung. Landesweit haben über 50 Millionen Menschen ihre Stimmzettel per Briefwahl eingeschickt oder persönlich gewählt. Das entspricht mehr als einem Drittel der gesamten Stimmen aus der letzten Präsidentschaftswahl 2016. Im Vergleich wählen traditionell eher die Anhänger der Demokraten frühzeitig. Mit ihrem Favoriten liegt Marsha also im Trend.
I show up for Biden. Yes, absolutely 100%. Well, not 100%, but given the two, I show up for Biden.
Von Joe Biden ist die afroamerikanische Dozentin zwar nicht hundertprozentig überzeugt, aber er wird ihre Stimme bekommen. In einer Stunde ist sie dran. Gut 200 Meter weiter vorn hat es die 65-jährige Rentnerin Mrs. Lauren schon bis an die Schwingtür zum Wahllokal geschafft. Sie ist hier, weil die Briefwahl ihr nicht geheuer ist.
I would be very afraid to send in a paper ballot. I'm not certain that the mail system is capable of handling them all.
Die schmale ältere Dame glaubt, die amerikanische Post ist mit den Wahlbriefen überfordert. Die Corona-Pandemie dürfte zu einem massiven Anstieg der Briefwahl führen. Mrs. Lauren will ganz sicher gehen, dass ihre Stimme für Donald Trump rechtzeitig an dem Ort ist, wo sie hingehört.
I don't really suspect anything will be purposely hijacked, but the mail is slow. And I'd like to get a result before they have to wait for all that.
Sie denkt zwar nicht, dass jemand die Stimmen vorsätzlich verschwinden lässt, aber die Post sei langsam und sie möchte nicht ewig auf das Ergebnis warten. Dass der Sieger noch in der Wahlnacht feststeht, gilt als unwahrscheinlich. Obwohl sich die Frauen an beiden Enden der Schlange für unterschiedliche Kandidaten entscheiden, liegt ihnen bei dieser Präsidentschaftswahl eines gleichermaßen am Herzen. Die Spaltung im Land bereitet ihnen große Sorgen und sie soll aufhören.
Brother against brother and that bothers me. I'd like that to stop.
Brüder dürfen nicht länger miteinander kämpfen, sagt die republikanische Wählerin. Die schwarze Texanerin Marsha wünscht sich Frieden und Güte.
Right now I wish for peace. I wish for kindness.
Die Menschen sollen friedlich in die Zukunft gehen, ohne Gewalt und Zerstörung. Egal worum es geht, sei es Black Lives Matter oder das Wahlergebnis, das vielleicht manche empören wird. Wir müssen gewaltfrei zusammenkommen, sagt sie eindringlich, damit in Amerika wieder gemeinsame Diskussionen und Diskurse möglich sind.
Unsere Amerika-Korrespondentin Jule Keppel berichtete über das Early Voting in Fairfax, Virginia. Und jetzt feiern wir ein Jubiläum. Vor einem Dreivierteljahrhundert, am 24. Oktober 1945, trat die Charta der Vereinten Nationen in Kraft. Nach den Schrecken des Zweiten Weltkrieges sollte der neue Staatenbund neue Kriege verhindern und helfen, gewaltsame Konflikte zu lösen. Aber oft wurde diese Hoffnung enttäuscht. Und gerade jetzt ist der UN-Sicherheitsrat so gespalten wie lange nicht mehr. Peter Mücke blickt zurück auf 75 Jahre Vereinte Nationen.
Symbolischer konnte der Ort gar nicht sein. In einer Gedenkhalle für Kriegsveteranen rief der damalige US-Präsident Harry S. Truman in San Francisco den Vertretern der Gründungsnationen der Vereinten Nationen zu.
You members of this conference are to be architects of a better world. In your hands rests our future.
Ihr sollt die Architekten einer besseren Welt werden. In euren Händen liegt unsere Zukunft. Am 26. Juni 1945, der Zweite Weltkrieg im Pazifik war noch gar nicht beendet, unterzeichneten 50 Länder die Charta der Vereinten Nationen, die dann heute vor 75 Jahren in Kraft trat. Dieselbe Charta, deren Werte es ermöglicht haben, die Geißel des Dritten Weltkriegs zu verhindern, den viele befürchtet haben, sagt der heutige UN-Generalsekretär Antonio Guterres.
The same charter, whose values enabled us to avoid the scourge of a Third World War, as many had feared.
Schon einer seiner berühmten Vorgänger, Dag Hammarskjöld, UN-Chef von 1953 bis 1961, hatte betont, die Vereinten Nationen seien nicht gegründet worden, um uns den Himmel zu bringen, sondern uns vor der Hölle zu bewahren. Deutschland hilft dabei übrigens erst seit 1973 mit. Der Grundlagenvertrag zwischen der Bundesrepublik und der DDR schaffte die Voraussetzung dafür. Willy Brandt redete als erster Bundeskanzler vor den Vereinten Nationen.
Die Fähigkeit des Menschen zur Vernunft hat die Vereinten Nationen möglich gemacht. Der Hang des Menschen zur Unvernunft macht sie notwendig.
Das 1951 fertiggestellte Hauptquartier am New Yorker East River wurde Schauplatz bemerkenswerter Auftritte von Staatenlenkern.
Почему же этот халуй американского империализма выступает?
Etwa 1960, als der sowjetische Staats- und Parteichef Khrushchev den Schuh auszog, um seiner Wutrede Nachdruck zu verleihen. Oder 2009, als der damalige libysche Staatschef Gaddafi nach einem wirren Auftritt einige Seiten der UN-Charta zerriss. Das sind die Momente, in denen die Vereinten Nationen Schlagzeilen machen. Sonst ist das diplomatische Geschäft in New York langwierig, manche sagen langweilig, aber auch effektiv. Dass aus dem Kalten Krieg kein dritter Weltkrieg wurde, ist auch den Vereinten Nationen zu verdanken. Doch es gibt auch dunkle Kapitel.
The worst perhaps was our collective failure to prevent genocide in Rwanda.
Das Schlimmste vielleicht Mitte der 90er Jahre, den Völkermord in Ruanda nicht verhindert zu haben, sagt der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan. Auch das Massaker von Srebrenica gehört dazu und heute die Hilflosigkeit der Staatengemeinschaft beim Bürgerkrieg in Syrien. Auch 75 Jahre nach der Geburtsstunde der Vereinten Nationen ist es noch ein weiter Weg zum Ziel, das einst Willy Brandt ausgab.
Der Sieg der Vernunft wird es sein, wenn eines Tages alle Staaten und Regionen in einer Weltnachbarschaft nach den Prinzipien der Vereinten Nationen zusammenleben und zusammenarbeiten.
75 Jahre UN-Charta, das war ein Bericht von Peter Mücke. Erst die Emirate, dann Bahrain und jetzt der Sudan. Gestern wurde überraschend bekannt, dass jetzt auch der Sudan ein Friedensabkommen mit Israel schließen will. Als Belohnung sozusagen will die amerikanische Regierung den Sudan von seiner Liste terroristischer Staaten streichen. Aber innerhalb des Sudan stößt diese Entscheidung, sich mit dem Erzfeind Israel zu versöhnen, auf Widerstand. Carsten Kühntop berichtet.
Nur Stunden nach Verkündung des Deals zwischen dem Sudan und Israel gerät die Übergangsregierung in Khartoum in Schwierigkeiten. Die Baath-Partei kündigte Widerstand gegen die Übereinkunft an. Mohamed Wada'a, ein Führungsmitglied. Das sind Diktat und Druck aus dem Ausland. Dabei üben auch einige arabische Länder Druck auf den Sudan aus. Unsere Partei wird die Unterstützung für die Übergangsregierung zurückziehen. Das ist unsere Position. Wir ziehen die Unterstützung für diese Regierung zurück. Die Baath-Partei gehört den Kräften für Freiheit und Wandel an, dem Bündnis, das den Aufstand gegen Langzeitherrscher Omar al-Bashir angeführt hatte. Bashir stürzte vergangenes Jahr, nun regieren Zivilisten und Militärs das Land gemeinsam während des Übergangs zur Demokratie. Auch unter gewöhnlichen Sudanesen ist die Übereinkunft mit Israel umstritten. Als ich vorhin durch Facebook blätterte, habe ich gesehen, Eilmeldung, der Sudan und Israel normalisieren ihre Beziehungen. Ich bin ehrlich gesagt dagegen, ich bin völlig dagegen. Ich sehe da keine Probleme. Viele Länder haben ihre Beziehungen mit Israel normalisiert. Und sie sind unter den besten und führenden Ländern. Das ist ein sehr, sehr guter Schritt und wir sind dafür. Zunächst wollen der Sudan und Israel Handelskontakte knüpfen, vor allem im Agrarbereich. Von der Eröffnung von Botschaften ist noch keine Rede. Und über eine Aufnahme diplomatischer Beziehungen werde später gesprochen, sagte ein US-Regierungsvertreter. Diese Frage müsse das Parlament entscheiden, so der amtierende sudanesische Außenminister Omar Gama al-Din. Wir warten jetzt darauf, dass die demokratischen Institutionen durch die Formierung eines Legislativrats komplettiert werden, der dann diese Vereinbarung ratifizieren kann. Und wenn das passiert, werden wir die ersten Schritte hin zu einer Normalisierung gegangen sein. Noch gibt es diesen Legislativrat als Übergangsparlament nicht. Wann er gebildet wird, ist unklar. Die Zivilisten in der Übergangsregierung hatten lange argumentiert, für eine Entscheidung über Kontakte mit Israel hätten sie kein Mandat vom Volk. Der Deal mit Israel steht im Zusammenhang mit der Streichung des Sudan von der Terrorliste der USA, die Präsident Donald Trump am Montag angekündigt hatte. Washington hatte beides gekoppelt. Der Sudan werde erst dann von der Terrorliste gestrichen, wenn er mit Israel Frieden schließe. Einigen Sudanesen leuchtete dieser Zusammenhang nicht ein. Sie hielten dies für versuchte Erpressung. Schließlich kamen die USA ihnen zumindest so weit entgegen, dass die Vereinbarung über die Streichung von der Terrorliste und die Bekanntgabe des Deals mit Israel um 4 Tage auseinandergezogen wurden. Der sudanesischen Wirtschaft geht es katastrophal schlecht. Wenn der Sudan nicht mehr auf der US-Terrorliste steht, kann er wieder ohne Beschränkungen Handel treiben, weltweit um Investoren werben und sich um eine Entschuldung kümmern.
Und zum Schluss noch ein Thema, über das wir jedes Jahr 2-mal berichten, genauer gesagt Ende März und Ende Oktober, die Zeitumstellung. In Deutschland geht heute Nacht mal wieder die Sommerzeit zu Ende. Das heißt, um 3 Uhr werden die Uhren um 1 Stunde auf 2 Uhr zurückgestellt. Und alle, die gehofft hatten, dass irgendwann mal Schluss ist mit diesem Verwirrspiel, den müssen wir leider enttäuschen. Stefan Überbach berichtet.
Moment, da war doch mal was. Müsste das Ende der Zeitumstellung nicht schon längst beschlossene Sache sein? Bei einer europaweiten Online-Umfrage vor 2 Jahren waren schließlich 80% der 4,5 Millionen Teilnehmer dafür. Und der damalige Kommissionschef Jean-Claude Juncker hatte vollmundig versprochen:
Die Menschen wollen das, wir machen das.
Spätestens ab Oktober 2021 sollen die Uhren nicht mehr umgestellt werden, verlangt auch das Europäische Parlament, sogar mit einer satten Zweidrittelmehrheit. Das ist inzwischen mehr als 1,5 Jahre her. Und was hat sich seitdem getan? Nichts, was vor allem an den EU-Ländern liegt. Die müssen nämlich zustimmen, haben sich aber bisher nicht auf eine gemeinsame Haltung geeinigt. Besser gesagt, sie versuchen es seit einiger Zeit nicht einmal mehr. Die Sache droht also ein großer Flop zu werden, was Katharina Barley, die Vizepräsidentin des Europaparlaments, sehr schade findet.
Ich würde mich freuen, wenn wir die Zeitumstellung beenden könnten. Auch wenn ich keine kleinen Kinder mehr habe, weiß ich noch, wie
schwierig das war, den Rhythmus umzustellen. Und ich glaube, dass wir das nicht brauchen.
Allerdings ist das Ganze komplizierter, als es aussieht. Entscheidet jedes Land für sich, ob dauerhaft Sommerzeit gelten soll oder die Normalzeit, die sogenannte Winterzeit, dann droht ein Flickenteppich mit endlosen Problemen. Zum Beispiel für Grenzpendler, Airlines oder die Bahn. Und bleibt es wie bisher bei einer großen Zeitzone von Spanien im Westen bis Polen im Osten, sitzen die einen im Winter vormittags im Dunkeln, bei den anderen wird es im Sommer kurz nach Mitternacht hell. Manche, wie Griechenland oder Portugal, würden am liebsten gar nichts ändern. Andere haben sich noch nicht auf ewige Sommer- oder Winterzeit festgelegt, Deutschland zum Beispiel. Die Sache liegt also erstmal auf Eis. Und dass auch die deutsche EU-Ratspräsidentschaft das Thema nicht anfassen will, stößt bei Europa-Abgeordneten wie dem SPD-Mann Ismail Ertug vorsichtig gesagt auf Unverständnis.
Es kann ja nicht angehen, dass wir als Europäische Union, in dem Fall war es ja die Europäische Kommission, die Menschen lang und breit befragt und dann macht man was. Das Europäische Parlament, immerhin die Vertretung des Volkes, vereinbart etwas und dann lässt man es einfach liegen.
Gerade die Bundesregierung müsste eigentlich am Aus für die Zeitumstellung besonders interessiert sein, denn bei der Online-Umfrage hatten vor allem Deutsche mitgemacht, dazu ein paar Österreicher und Luxemburger. In den meisten anderen EU-Ländern scheint die Zeitumstellung dagegen kein größeres Problem zu sein. Außerdem hat Europa angesichts der Corona-Krise ganz offensichtlich andere Sorgen, was der CDU-Abgeordnete Peter Liese ausdrücklich richtig findet. Er sagt aber auch, wenn die Pandemie erstmal vorbei ist, kommt das Thema Zeitumstellung wieder auf den Tisch.
Sobald wir einen Lichtblick sehen bei Corona, und da hoffe ich nach wie vor, dass das im Frühjahr sein wird, wenn wir dann auch hoffentlich einen Impfstoff zur Verfügung haben, dann muss das Thema wieder auf die Tagesordnung. Wir können den Willen von Millionen von Menschen, die sich an der Umfrage beteiligt haben, nicht einfach ignorieren.
Stefan Überbach berichtete. Und jetzt zum Fußball. Das Revierderby zwischen Dortmund und Schalke lebt ja von der Rivalität beider Fanlager. Heute sind Corona-bedingt aber nur 300 Zuschauer im Stadion und die tragen schwarz-gelb. Ina Kast.
Ja, weil die Partie nämlich in Dortmund stattfindet. Bislang haben die Fans aber noch keine Tore gesehen. 25 Minuten sind gespielt. Es steht noch 0-0 zwischen Dortmund und Schalke. Ja, die Schalker, die möchten nach nur einem Punkt aus den ersten vier Saisonspielen heute weitere Punkte sammeln. Dortmund möchte mit einem Sieg an das Spitzenduo Leipzig und Bayern anschließen. Denn die beiden haben heute Nachmittag bereits gespielt und das haben sie erfolgreich getan. Leipzig bleibt nach einem 2-1 gegen Hertha BSC Tabellenführer, ist also noch ungeschlagen. Und die Bayern, die haben im eigenen Stadion vor leeren Rängen ihren Gegner, die Eintracht aus Frankfurt, mit 5-0 nach Hause geschickt. Die ersten drei Münchner Tore hat allesamt Robert Lewandowski erzielt. Nur mal nebenbei bemerkt, das waren seine Saisontreffer 8, 9 und 10. Und das am erst fünften Spieltag. Aber nicht nur mit seiner eigenen Bilanz ist der Pole rundum zufrieden.
Wir sind einfach sehr zufrieden, was wir heute gemacht haben. Wir müssen einfach die Punkte holen, die unsere starke Sache zeigen. Und egal, ob wir Champions League spielen oder Bundesliga, wir versuchen immer die beste Leistung zu bringen und heute, wie vom ersten Minute, wir wollten Tore schießen und dann wahrscheinlich die zweite Halbzeit ein bisschen mit Augen spielen und wir haben alles geschafft, was wir geplant haben.
Um ein Haar hätte heute Mainz 05 den ersten Punkt eingefahren, aber Mönchengladbach hatte keine Gnade. Die Borussia drehte einen 1-2 Rückstand noch in einen 3-2 Sieg. Jonas Hofmann klingt ziemlich zufrieden.
Ja, find's einfach mega gut, die Reaktion auch nach dem 3-2, da, wie wir dann konzentriert zu Werke waren, wie wir souverän runtergespielt haben, nichts mehr zugelassen und glaube, da hat man dann doch eine Veränderung gesehen im Vergleich zu Wolfsburg, Mailand und Berlin.
Ein Ergebnis vom Nachmittag fehlt noch. Union Berlin und Freiburg trennten sich 1-1. Dass Zweitligist Hamburger SV zurück in die erste Liga will, das ist nichts Neues. Dass die Hamburger aber eine beeindruckende Siegesserie zum Saisonstart hinlegen, schon. Das 3-1 gegen Würzburg heute war der fünfte Sieg im fünften Spiel. Makellos also. Bundesliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf ging in Hannover dagegen mit 0-3 vom Platz. Die Fortuna damit auf Rang 16 in der Abstiegszone der zweiten Liga. Außerdem endete die Partie Darmstadt-St. Pauli 2-2 und Holstein-Kiel kassierte beim 1-3 gegen Greuther Fürth die erste Saisonniederlage. In der Formel 1 ist alles wie immer beim großen Preis von Portugal. Da startet morgen Mercedes-Pilot Lewis Hamilton von der Pole Position. Und das Rennen in Portimão, das beginnt morgen an der Algarve um 14.10 Uhr deutscher Zeit. Wir haben es ja vorhin schon gehört, die Uhren, die werden heute Nacht umgestellt. Also bitte daran denken. Ich wünsche Ihnen jetzt noch einen schönen Abend.
Vielen Dank, das war Ina Kast mit dem Sport und damit geht auch das Echo des Tages für heute zu Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Am Mikrofon war Joachim Hagen.
NDR Info.